Der Friede unseres Herrn sei mit euch allen. Der Predigttext, der steht im Lukas-Evangelium. Im 7. Kapitel sind die Verse 36 bis 50. Das ist überschrieben mit den Worten Jesu Salbung durch die Sünderin. Ich lese. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Und er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Eine eindrucksvolle Erzählung aus dem Leben Jesu und sie fängt, wie viele Erzählungen Jesu an, mit der Erzählung von Pharisäern. Pharisäern haben Jesus begleitet, ihn getroffen, mit ihm sich unterhalten. Pharisäer, das waren die, die sich darum bemüht haben, besonders strenges Leben zu leben mit Gott, möglichst allen Regeln, die man findet, zu folgen und sich ganz genau an das zu halten, was eben Gott gefällig ist und dann sich auch noch fernzuhalten von allen Leuten, von allen, die nicht streng mit Gott leben wollen. Pharisäer, normalerweise verbindet man damit dann in der Kirche, dass jemand ein viel zu strenger Mensch ist, der in Wirklichkeit ein Heuchler ist. Also anderen Regeln aufgibt, an die er sich selber nicht hält. So ist es in der Kirche dann oft geworden und auch an vielen anderen Orten. Und manch einer von uns hat vielleicht auch schon einen Pharisäer getrunken, also einen Kaffee mit Schnaps, wo Sahne drauf ist. Da ist Sahne drauf, damit man den Schnaps nicht riecht. Und dann kann man so tun, als würde man keinen Alkohol trinken, während man doch Alkohol trinkt. Pharisäer sind aber im Neuen Testament nicht ausschließlich Feinde Jesu oder nur seine Gegner, mit denen er diskutiert und die er dann widerlegt. Im Lukas-Evangelium, aber auch im Johannes-Evangelium lesen wir davon, dass es Pharisäer gab, die den Weg mit Jesus gewählt haben, die sich um sein Leben gesorgt haben und für ihn waren. Die Bibel kennt da also ein differenziertes Bild von denen, die es streng genommen haben, mit Gott zu leben. Jetzt kommt Jesus zum Simon, dem Pharisäer, nach Hause und setzt sich an den Tisch, um da bei ihm zu essen. Essen, auch das hat Jesus gerne gemacht. gerne Gemeinschaft gesucht, um den Kontakt mit anderen zu haben und das ausgiebig. Allerdings hat man früher nicht so, wie wir es heute tun, am Tisch gesessen, sondern eher gelegen. Man lag also so halb am Tisch und hat sich dann entspannen können, ein ausgiebiges Essen genossen und über Gott und die Welt gesprochen. Ja, und jetzt wird das im Lukas-Evangelium im 7. Kapitel, kommt es zum ersten Mal ganz konkret auf das Thema Vergeben. Auch vorher in den vorigen Kapiteln hat Jesus mal übers Vergeben gesprochen, dazu aufgefordert, dass man die Feinde liebt, dass man ihnen vergibt, dass man barmherzig sein soll und vergeben soll. Aber das ist eine Sache, darüber zu sprechen. Darüber zu sprechen, dass man etwas tun soll, ist viel einfacher, als tatsächlich etwas zu tun. Es ist einfach, was zu sagen, es ist schwer, das Gesagte dann auch zu tun. Deswegen ist man dann ja so enttäuscht gewesen von den Pharisäern, die nur geheuchelt haben. Und hier kommen wir eben jetzt ganz konkret zu dieser Stelle, wo Jesus Vergebung zuspricht, und zwar dieser Sünderin. Und Sünderin, das ist hier die Umschreibung, man hört es, wer und was diese Frau ist, so sagt es Simon, sie ist eine Prostituierte. Und sie kommt zu Jesus und sie weint. Und der Pharisäer erkennt daran, dass Jesus überhaupt den Kontakt mit dieser Frau zulässt. Also dass er es zulässt, dass sie so nah an ihn rankommt, anstatt dass er den Abstand schnell wieder herstellt, meint Simon zu erkennen, dass Jesus kein Prophet ist. Also er hatte vorher noch die Hoffnung gehabt, dass Jesus ein Prophet ist und hat ihn deswegen ins Haus geladen, interessante Dinge zu hören, hatte die Hoffnung, dass er ein Gotteswort hört, sein Glaube gestärkt wird. Aber so meint er dann feststellen zu können, nein, wenn er wüsste, wer und was diese Frau ist, dann würde er das nicht zulassen, also ist er kein Prophet. Nun, sie stört natürlich das Essen. Also der normale Ablauf wäre gewesen, man isst, man unterhält sich, man diskutiert geistreich, sagt vielleicht noch kluge Dinge über die Bibel und irgendwann trennt man sich dann wieder und hatte einen schönen Abend. Aber hier kommt die Störung in Form der Sünderin herein. Es gibt einen schönen Satz, vielleicht kennt ihr den, Störungen haben Vorrang. Störungen haben Vorrang, also vor einem perfekten Ablauf, vor dem, was man sich so gedacht hat, wie der Tag, wie der Abend, wie ein Plan aussehen sollte. Wenn eine Störung kommt und man die ignoriert, dann wird es viel schlimmer, als wenn man sich der Störung annimmt und sich darum kümmert, was dann eben nun gerade dran ist. Ignorieren macht die Sache nicht besser. Und hier ist es nun genauso, dass Jesus auch nicht die Sünderin einfach ignoriert. Er lässt es zu, er lässt ihr den Raum zu und spricht nachher mit ihr und natürlich über die ganze Situation. Wir könnten auch sagen, hätte es diese Störung nicht gegeben, hätten wir von diesem Abend nichts erfahren. Dann wäre es einer von den Abenden gewesen, die Jesus bei Pharisäern oder anderen verbracht hätte, die nicht es in die Bibel geschafft haben, weil es nur ein geistreiches Gespräch gewesen wäre. Aber hier ist eben was passiert, eine Störung, und die hat gut getan, die hat geholfen, den Weg zu Gott klarer zu finden. Die Frau will aber natürlich nicht einfach nur stören. Die ist nicht einfach nur da, um den Ablauf zu stören, will nicht einfach nur demonstrieren oder den Verkehr aufhalten, sondern sie will den Weg zu Jesus haben und den Weg zu Jesus finden. Und das tut sie dann auch. Und um das zu erklären, was Jesus erkennt, was bei der Frau passiert und was geschehen ist, sagt er eben dieses kluge Gleichnis. Und er fragt dann natürlich, wer ist wohl dankbarer? Der Mensch, dem 50 Silbergroschen erlassen wurden oder der, dem 500 Silbergroschen erlassen wurden? Wir müssen jetzt nicht genau umrechnen, wie viel denn ein Silbergroschen ist. Der Vollständigkeit halber sage ich es aber, ein Silbergroschen war ein Tageslohn. Ein Tageslohn, 50 davon, gut, das ist schon einiges, aber 500, ja, das ist ja schon, sind ja schon fast 2 Jahre Arbeit, die da erlassen wurden. Also viel, viel mehr. Und das drückt Jesus dann aus und sagt, schau doch mal, lieber Simon, als ich reingekommen bin in dein Haus, da hast du mir kein Wasser für die Füße angeboten. Also früher lief man natürlich in Sandalen rum, das tun wir auch heute noch, wenn es sehr warm ist. Und die Füße, wenn man den ganzen Tag damit rumgelaufen sind, sind dann natürlich schmutzig. Dann natürlich noch mehr, damals waren die Straßen nicht alle asphaltiert, sondern es gab Staub auf den Straßen. Und er sagt, du hast mir nicht mal Wasser für die Füße angeboten, aber sie hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Gut, man hätte sagen können, Jesus, da war doch irgendwo Wasser. Du hättest dir doch deine Füße waschen können. Also so ein großer Fauxpas vom Simon war das jetzt nicht, dass er ein schlechter Gastgeber war. Das kann man nicht sagen, aber Jesus erwähnt es. Und dann erwähnt er, du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Und auch hier könnte man sagen, ja, warum sollte denn Simon Jesus einen Kuss geben? Also so gut kennen die sich jetzt doch noch auch nicht. Er weiß ja noch nicht mal, ob Jesus nun ein Prophet ist oder nicht. Sie waren doch noch dabei, sich kennenzulernen und zu schauen. Und dann wäre das doch zu viel gewesen, jetzt schon einen Kuss zu geben. Vielleicht hätte man auch sagen können, was näht er sich denn Jesus plötzlich so sehr an? Da ist doch noch gar nicht die Zeit für. Und dann sagt er den dritten Hinweis, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Ja, und das Haupt mit Öl salben, also so eine ehrwürdige Geste, diese Ehre ihm erweisen, das wäre nun wirklich total außerhalb des Normalen gewesen. Überhaupt nicht notwendig für ein Gespräch am Abend, auch wenn man sich noch kennenlernt. Also es müsste doch schon was Besonderes vorliegen, dass man sagt, und heute salbe ich dich, weil etwas Besonderes vorliegt. All das, was Jesus dem Simon sagt, war also nicht notwendig. Aber es wäre natürlich alles schön, noch schöner und am allerschönsten gewesen, so willkommen geheißen zu werden. Es war nun nicht zu erwarten. Warum tut die Sünderin denn all das? Warum macht sie sich solche Mühe und macht das? Nun, nicht, dass einer hier noch denkt, damit ihr ihre Schuld vergeben wird. Das ist es nämlich nicht. Sie tut das alles nicht, damit ihr vergeben wird, sodass man könnte man sagen, dass sie sich in das Herz Jesu hereinlieben möchte. Böse Zungen würden dann nachher sagen, dass sie sich einschleimen möchte. Nein, das ist es nicht. Sie tut es aus Dankbarkeit. Sie ist dankbar, denn sie hat die Vergebung schon lange erfahren. Gut, schon lange ist vielleicht zu viel gesagt, aber bevor unser Text einsetzt, so wie es das Gleichnis, das Jesus erzählt hat, eben auch tut, da haben die beiden Schuldner den Erlass schon bekommen. Nicht, weil sie etwas Bestimmtes getan oder gelassen haben, sondern aus purer Gnade, aus Güte, aus Freundlichkeit. 500 Groschen. Im Gleichnis wäre das die Sünderin, dass sie da erlassen bekommen hat, und der Pharisäer 50, also nicht so viel. Der Pharisäer hat von dieser Vergebung wohl weniger mitbekommen. Und darum verhält er sich halt nur korrekt, während die Sünderin mit übergießender, überströmender Liebe auf Jesus zukommt. Wir könnten jetzt fragen, hat sie ihn vorher getroffen? Hat Jesus ihr vorher schon die Vergebung zugesprochen oder hat sie vielleicht seine Predigten gehört vom Reich Gottes und von der Vergebung, die er mitbringt? Eins von beidem, vielleicht auch den Jüngern zugehört, auch das wäre möglich gewesen. Oder ist Jesus hier der allwissende Gottessohn, der alles weiß und darum auch das Herz der Frau erkennt und weiß, was bei ihr passiert ist? Oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, hat Jesus Menschenkenntnis und sieht einfach am Gesicht das Herz an und erkennt, was jemand tut, an dem, wie das Herz ausschaut und weiß nun, wie es ihr geht, dass sie die Vergebung erfahren hat und darum so viel Liebe gibt. Ihre Sünden sind vergeben worden. Das sieht man daran, dass sie so viel Liebe gibt. Daran, dass sie viel mehr liebt, als es zu fordern wäre. Viel mehr liebt als der Pharisäer, der ja alles richtig macht, alles korrekt tut. sogar viel mehr als der Pharisäer, der sonst vorbildlich ist in allem. Sie liebt viel mehr, weil sie die Liebe erfahren hat. Und wir sehen, dass sie all das, was ihr Leid tut, bereut. Man könnte sagen, man sieht es daran, dass sie das Öl ausschüttet. Also das, was sonst zur Schönheitspflege da ist und natürlich für ihren Beruf sonst notwendig wäre, dass sie das verschüttet. Sie nutzt es nun nicht mehr. All das Geld, was damit auch zusammenhängt, verschüttet sie und lässt es einfach auf Jesus kommen und zeigt damit: Ich will einen Neustart. Das brauche ich nicht mehr. Die Vergebung, die ich erfahren habe, ist so wertvoll. Jesus ist mir viel wertvoller und ich will mit seiner Kraft einen Neustart. Ihre Reue, wir sehen sie an den Tränen, ihre Umkehr kommt, weil ihr vergeben wurde, weil sie Vergebung erfahren hat. Ich springe kurz zum Schluss der Geschichte. Da sagt Jesus zu ihr: Dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Es ist nun alles in Ordnung. Sie ist auf dem richtigen Weg. Sie sucht wieder die Einheit mit Gott und geht mit Gott. Eine andere Geschichte möchte ich kurz ranziehen, um das zu vergleichen, und zwar die aus Johannes 8. Das ist eine berühmte Geschichte. Da kommt eine Frau, wird zu Jesus gebracht, die wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Und die Menschen drumherum fordern nun, dass Jesus das Urteil spricht und fordern von ihm, dass die Steinigung angeordnet wird, um dann zu beweisen, dass Jesus ein herzloser Prophet ist und natürlich die Frau dann sterben muss oder dass Jesus halt eben sich nicht an Recht und Ordnung hält und auch das wäre falsch gewesen. Nachdem Jesus dann auf den Boden schreibt, wir wissen nicht was, vermutlich die verschiedenen Sünden, vielleicht doch einfach nur die 10 Gebote und nacheinander die Menschen weggehen und Jesus diesen weisen Satz sagt: Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein, sagt er zu der Frau: Sündige hinfort nicht mehr. Sündige hinfort nicht mehr. Was bei der Sünderin, die zu Jesus gekommen ist, nicht nötig ist, sie nochmal darauf hinzuweisen, dass sie nicht mehr sündigen soll, weil sie Reue empfunden hat, weil sie umgekehrt ist, weil sie die Vergebung erfahren hat, ist bei der Frau, die da ertappt wurde, nicht klar. Weiß sie nun um die Vergebung? Weiß sie nun, wie sie den Weg mit Gott leben kann? Weiß sie, wie sie ihre Beziehung führen kann und soll? Oder nicht? Es wird offen gelassen. Und Jesus weist nur darauf hin: Sündige hinfort nicht mehr. Die Vergebung gilt jedem und jeder. Jesus ist für jeden und jede gestorben, ist für jede ans Kreuz gegangen, um da die Vergebung für jeden und jede zu erlangen. Aber es ist ein Unterschied, ob man weiß und erfahren hat, dass diese Vergebung gilt, ob du weißt, dass dir diese Vergebung gilt oder nicht. Es ist auch ein Unterschied, ob du jemandem vergibst und ihr euch dann versöhnt und wieder zusammenfindet oder ob du jemandem vergibst und der Mensch dann trotzdem nichts von dir wissen will und keine Beziehung mit dir pflegen möchte und bei sich bleibt, anstatt sich mit dir zu versöhnen. Es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Und die Versöhnung ist das Ziel, für das Jesus auf die Erde gekommen ist, um hier zu sterben. Von der Versöhnung her wollen wir natürlich den Frieden mit Gott. Wir wollen die Einheit mit Gott. Wir wollen das Ganzsein bei Gott, so wie ein Mensch nur mit Gott zusammen sein kann, eins sein kann mit dem Schöpfer und Erlöser, so wie es ein Mensch nur sein kann, so wie es Jesus ist. Ihm nahe zu sein, heißt Gott nahe zu sein, so wie Jesus bei Gott zu sein, heißt bei Gott zu sein. Aber das heißt nicht, dass wir nur etwas mehr Moral brauchen oder dass du, wenn du nun ab sofort dich an die gut bürgerliche Moral hältst, vielleicht spießbürgerlich könnte man sagen, lebst, dass du dann den Frieden mit Gott hättest. Nein, Der Friede mit Gott ist mehr. Der Friede mit Gott wird durch Liebe geschaffen, durch die Vergebung, die man erfährt. Denn es geht ja darum, dass du als endlicher Mensch deinen Weg zum unendlichen Gott findest. Dass du hier in der Zeit deinen Weg findest in die Ewigkeit durch Jesus Christus. Und dazu brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes, um die Vergebung zu erfahren und in der Kraft der Vergebung zu ihm umzukehren und Gott Recht zu geben und dir Unrecht zu geben. In dieser Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, wirst du dann Zeuge Jesu sein. In der Apostelgeschichte im ersten Kapitel steht es so schön: Und der heilige Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Du wirst dann Zeuge Jesu sein, wenn du seine Erfahrung erlebt hast, seine Vergebung erlebt hast und erfahren hast und seine Liebe dann weitergibst. Mehr als alle anderen, mehr als was nur korrekt ist, mehr als was man von dir so verlangen könnte. Es ist die Sehnsucht nach Gott. Nicht einfach nur die Sehnsucht danach, in ein besseres oder mehr ins Raster passen zu können. Es ist die Sehnsucht danach, eins zu sein mit Gott, wie Jesus es ist, die dich dabei antreiben soll, die dich ins Gebet treiben soll, dass du den Geist Gottes in deinem Leben haben willst. In Galater 5, 22, da stehen die Früchte, steht die Frucht des Heiligen Geistes, die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, und viele andere. Und ja, die Vergebung, die du erfahren hast, sie drückt sich aus in Liebe. Und Liebe ist eben kein Zwang. Man kann sie nicht einfach nur so von dir verlangen, dass du jetzt diszipliniert sein sollst und lieben musst. Liebe drückt sich aus. Und es drückt das aus, was du in der Vergebung erfahren hast. Du kannst dich selber einmal prüfen. Wie schwer hat es bei dir jemand, der nicht ins Raster passt? Jemand, der nicht so gutbürgerlich unterwegs ist wie du, von dir akzeptiert zu werden, Freundlichkeit, Liebe, Güte und Geduld zu erfahren? Oder du fragst dich, wie viel Vergebung du erfahren hast. Und du könntest dich damit motivieren, doch dich darauf hinzuweisen, dass es vielleicht bei dir doch 51 Taler sind, die dir vergeben wurde, oder 52 oder doch 53, um dich selber mehr dazu motivieren, mehr zu lieben, als du eigentlich musst, um diese Vergebung weiterzugeben, damit du in der Kraft des Heiligen Geistes Zeuge der Vergebung Jesu sein kannst. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Lasst uns das nächste Lied im Stehen singen.